Macht sich heute Abend ein Zeugnis, was gar nicht in unsere Zeit zu passen scheint, was aber in Wirklichkeit brennend und dringend notwendig ist zu unserer Vollendung. Wir leben ja in einer unglückseligen Zeit, in einer Zeit des Niedergangs, des Bankrottes, der Sünde, der Schande, der Kriegsnähe, der Verzweiflung, des Versagens der Menschheit auf allen Gebieten, wie sie auch heißen mögen. Und die Bibel ist voll Seligpreisungen. Mir war es ein tiefes Erleben, als ich einmal feststellte, es gibt erstens Seligpreisungen im Wetterzeug. Das heißt, in den fünf Büchern Mose, da gibt es eine ganze Reihe Seligpreisungen, besonders im fünften Buch Mose. Dann gibt es Seligpreisungen in dem Psalter. 25 Seligpreisungen im Psalter. Dann gibt es Seligpreisungen im Propheten Jesaja, die sind besonders köstlich. Dann gibt es Seligpreisungen im Neuen Testament. Seligpreisungen, die uns ja bekannt sind, von Matthäus 5 bis 7, in dieser großen Bergpredigt. Dann gibt es Seligpreisungen in den Paulusbriefen. Und schließlich gibt es Seligpreisungen in der Offenbarung. Und wenn wir diese Gruppen einmal miteinander betrachten, ich habe mir mal ein paar Wochen Zeit genommen, jeden Tag diese Seligpreisungen mir angeschaut, da merkt man, wie die Seligkeiten, die in den Worten Gottes drin stecken, wie die in unser Herz hineinströmen, wenn man sie betend und glaubend betrachtet. Nun möchte ich euch heute Abend von den 25 Seligpreisungen des Psalters möchte ich euch 8 nennen. Also unser Thema heißt genau 8 Seligpreisungen im Psalter. Von den 150 Psalmen haben, wie gesagt, 25 Seligpreisungen ihren Platz. Und diese Seligpreisungen sind nicht nur eine Begeisterung, wie sie die Menschen haben, für ihre Regierung oder für den Sport oder für die Kunst oder für irgendetwas. Diese Seligpreisungen sind Kräfte der Liebe, Kräfte der Gotteswonnen, die aus dem Herzen Gottes durch das Wort interpretiert, das heißt gedolmetscht, durch den Heiligen Geist in unser Herzen fließen und sich ergießen wollen und dort wohnen wollen. Diese Seligpreisungen, die werden uns persönlicher Besitz, werden Kraft unseres Lebens, werden Freude und Segnung unseres Lebens. Sie sind viel realer, viel wirklicher als alles, was diese Erde bietet. Nichts hat diese Erde, was mit den Seligpreisungen, mit den Kräften, mit den Immanenten, das heißt innewohnenden Kräften dieser göttlichen Seligpreisungen zu vergleichen wäre. Nichts. Das muss man erleben, meine lieben Freunde. Und ich würde euch raten, macht euch mal dran, nehmt mal eine gute Konkordanz, vielleicht die Elberfelder, die ist ja ausgezeichnet, die dicke, und lest mal ein paar Seligpreisungen nach. Ihr werdet Lust bekommen, alle Seligpreisungen der Schrift einmal nachzulesen. Das sind viele, aber es lohnt sich. Dadurch strömen die Kräfte und Freuden der zukünftigen Welt in meinen, in unseren Geist, in unsere Seele und in unseren Körper. Glaubt ihr das? Das ist wahr. Und nun will ich euch 8 nennen von diesen vielen wunderbaren, unerschöpflich schönen Seligpreisungen der Bibel. Erstens, ich nenne jeweils den Psalm und den Vers. Erste Seligpreisung, die besteht darin, dass Gott uns unsere Ungerechtigkeit nicht zurechnet. Also die erste Seligpreisung. Im Psalter, eine der ersten. Ich lese Vers 1 und 2 aus Psalm 32, wo es heißt, ich will es mal nach dem Hebräischen übersetzen. O der Glückseligkeiten derer, Und der glückselig der, Luther sagt wohl dem. Aber das ist etwas schwach. Das Wort, das da steht, das heißt Glückseligkeit. Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug oder kein Falsch ist. Meine Lieben, das ist das Fundament unseres Glaubens. Wir sind in uns und bleiben in uns, was unser Fleisch angeht, arme, deprimierte, enttäuschte, traurige, betrogene, verlorene Sünder. Das sind wir in unserem Fleisch, das sind wir in uns. In uns. Aber wenn wir das gefasst haben, dass eine Möglichkeit besteht, dass unsere Übertretung, unsere Sünde vergeben ist, das heißt weggegeben. Wenn ein Mann ein Haus baut, dann vergibt er die Arbeit. Die Fenster und die Türen und das Dach und die Installation und die Maurer und alles diese Arbeiten, die kann er ja nicht alle selber tun. Die vergibt er. Er vergibt die Arbeiten an den Maurermeister, an den Dachdeckermeister und an den. Und so ist unsere Sünde vergeben. Von Gott an Jesus. Und der hat sie erledigt. Und das glauben wir. Und damit rechnen wir. Und darüber freuen wir uns. Und dafür danken wir jeden Tag und jede Nacht. Und das ist der erste Grund für unsere tiefe, bleibende Freude, für unsere Glückseligkeit. Unsere Sünde ist vergeben. Gott rechnet uns die Sünde nicht zu. Wem denn? Wem denn? Sein Sohn rechnet er sich zu. Was du getan hast, was ich getan habe, das rechnet Gott uns nicht zu, sondern sein Sohn, der von keiner Sünde wusste, der wurde zur Sünde gemacht. Gott hat deine und meine und die Sünde der ganzen Welt sein Sohn zugerechnet. Er hat unsere Sünde vergeben, an ihn gegeben. Und der Sohn hat sie bezahlt mit seinem teuren Blut. Die Seele ist im Blut. Er hat seine Seele ausgegossen in den Tod. Er hat sich selbst gegeben. Der Sohn. Das ist ungeheuer. Das ist eine ewig neue Wahrheit, die wir immer von neuem fassen, von anderer Seite sehen, immer tiefer begreifen und die uns immer glückseliger macht. Ja. Wenn ich nicht immer mich gerade auf diese Großwahrheit besonnen hätte, oh Gott, du hast mich erkauft für dich in deiner Herrlichkeit, durch das Blut deines Sohnes, du hast meine Ungerechtigkeit zugedeckt, meine Sünde weggetan, der Sohn, du Jesus, du Sohn Gottes, du hast Großes vor und deshalb hast du unsere Sünde zunächst einmal gesühnt. Wenn ich das nicht gewusst hätte, ich würde nicht mehr leben. Ich würde nicht mehr leben, das dürft ihr mir glauben. Ich war dem Tode so, so nahe. Die Schmerzen waren so übergroß, aber davon will ich nicht sprechen. Das ist das Erste, was wir den Menschen sagen müssen, das wissen die Menschen nicht. Und dies wissen, die haben vielleicht nur als ein totes Kopfwissen, ja, ja, Jesus starb für uns. Aber dass wir einmal sagen, Herr Jesus, du hast mich für mich gegeben und darum gebe ich mich jetzt hierhin. Hier hast du mich, ich danke dir, das tut sie nicht. Aber da wir kommen auf diese Dinge noch im Laufe unserer Achttägigkeiten. Das ist nur eins. Gott hat unsere Sünde bedeckt, genommen, er hat unsere Sünde beseitigt, er hat sie an den Sohn gegeben, er hat sie erledigt, ein für alle Mal. Und zwar so sehr, dass Gott unsere Sünde und Übertretung wann gedenken will.
Nie mehr.
Ich habe mit diesem Wort Menschen schon tief getröstet. Dass Menschen kamen, ach Bruder Heller, ich kann es nicht vergessen, ich habe das getan und das, ich habe das schon gebeichtet, aber immer wieder kommt es, ich werde meines Lebens nicht mehr froh. Da sagte ich so, hör mal, Gott will unserer Sünden und Übertretungen. Das Wort, das da steht im Urtext, das ist ein Todeswort, das heißt auf gar keinen Fall mehr, auf gar keinen Fall mehr gedenken. Und wenn Gott nicht mehr an deine Sünde denkt, dann denkst du auch nicht mehr an deine Sünde. Und wenn der Teufel kommt und will sie dir vor Augen stellen und da sagt, sie sind erledigt, Christus hat sie bezahlt. Gott denkt nicht mehr dran. Es ist vorbei. Er denkt meiner Sünden nicht mehr vergeben. Sie sind, ich bin Gottes Kind. Keine Hölle noch tot für dich mehr. Das müsste dem Satan sagen. Weiche, im Namen Jesu, weiche. Und dann weiß er. Dann weiß er. Das dürft ihr glauben. Das ist also Nummer eins. Die Sünden sind vergeben. Oh, der Glückseligkeiten. In Hebräisch ist das im Urtext ja ein Mehrzahl, ein Plural, eine Mehrzahl. Oh, der Glückseligkeiten derer, deren Sünden vergeben sind, denen der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet. Gott kann dich nicht mehr bestrafen für deine Sünde, denn er hat ja seinen Sohn dafür bestraft. Eine Rechnung wird nicht zweimal bezahlt. Wenn die einmal bezahlt ist, dann ist sie bezahlt. Und so ist auch die Rechnung deines und meines Lebens bezahlt. Und das ist ein glückseliges Wissen, wenn man das glaubt, wenn man das bekennt im Gebet, auch bekennt im Zeugnis. Meine Sünden sind dagegen, ich gehöre meinem Herrn. Das ist wunderbar, was großartig ist. Ich war ja ein paar Wochen im Krankenhaus und da habe ich Gelegenheit gehabt mit den Ärzten. Einer scheint gläubig zu sein, der Chefarzt. Der scheint gläubig zu sein. Und ich den Bruch sagte mal, Herr Doktor, glauben Sie, dass Sie mich wieder so reparieren können, dass die frühere Freude und Kraft wieder in meinem Leben hineinkommt. Und ich wieder, nachdem ich jetzt seit Jahren kämpfe gegen diese heimtückische Krankheit der Prostata, dass sie das vollkommen beseitigen. Glauben Sie, dass sie das zustande bringen? Da sagte er mit Gottes Hilfe, ja. Da sagte ich, dafür danke ich Ihnen, dass Sie sagen mit Gottes Hilfe, ja. Dafür danke ich Ihnen. Und als Sie sich auf Gott berufen und an seine Hilfe glauben, wird er das auch tun. Und dann hat sich herausgestellt, dass er in seinem Leben, das ist ein Arzt, die Bitte an Alter, schon 2500 Mal die Operation machte, die er bei mir machte. 2500 Mal durch die enge Harnröhre ein Spiegel eingeführt in eine Metallrohr und dann ein Messer, und das erhitzt auf 100 Grad, alles durch die Harnröhre hinein in die Blase und dann operiert. Aber das war nur ein Teil davon. Ja. Und Gottes Hilfe, ja. Das ist ergreifend. Der Mann wird muss öfter nach Moskau kommen und den russischen Ärzten Vorträge halten über diese Methode. Ja. Das nur nebenbei. Entschuldigt, das lädt alles noch so ein bisschen in mir, dass in mein Zeugnis so etwas Persönliches und Intimes einbricht. Aber da merkt man, wie reich man ist, wenn man glaubt, was geschrieben steht. Wie unendlich reich man ist. Glückselig der Mensch, dem die Übertretungen vergeben sind, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Rechnet Gott euch eure Sünde zu? Nein, warum nicht? Weil der Sohn, er sie dem Sohn zurechnete. Er hat ja dem Sohn nicht nur die Sünde aufgeladen, sondern er hat ja ihn zur Sünde gemacht, ihn den Sohn, auf das wir würden die Gerechtigkeit Gottes. Das ist was Großes, das ist die erste Glückseligkeit. Besinnt euch darauf, bezeugt sie vor Gott, vor den Brüdern und vor Menschen. Die Weltmenschen, die das zum ersten Mal hören, die sperren Mund und Nase und Augen und Ohren auf. Ja, wenn sie das hören, es besteht die Möglichkeit, dass man weiß, meine Sünde ist völlig bezahlt und ich darf eingehen in die Herrlichkeit, weil Christus alles längst in Ordnung gebracht hat. Das wissen die nicht, obgleich sie 100 Mal gehört haben. Das muss man denen sagen, ins Herz hineinfahren, bei der Hand packen, die Hand auf die Schulter legen, sagen, Mensch, jetzt hör mal so, deine Sünden sind vergeben. Glaubst du mal, komm, wir gehen in den Nebenraum und da knien wir nieder und dann glaubst du, dass deine Sünden vergeben sind und dann stopp und gib dem, der sich für dich gegeben hat, gib dem dein eigenes Leben. Willst du das tun? Das habe ich schon 100, 9, 1000 von Menschen gefragt. Ja. Ihr Lieben, das ist nur eins. Aber ich muss nicht eilen, sondern ich will euch ja 8 Glückseligkeiten sagen. Zweitens. 40, 4. 42, Vers 4. Da steht geschrieben. Wie selig der Mensch, der den Herrn zu seiner Zuflucht oder Zuversicht macht, oder Zuflucht, sein Zufluchtort oder Bergungsort. Glückselig, wer den Herrn zu seiner Zuversicht, zu seiner Zuflucht, zu seinem Bergungsort macht, wer zu ihm lebt. Und die Zuflucht ist Gott selbst. Wo soll ich fliehen von deinem Geiste? Wo soll man denn hingehen? Zu ihm. Es gibt keinen Ausweg auf der Ebene. Es gibt keinen Ausweg in der Tiefe. Wenn man bei den Toten Hilfe sucht, gibt es ja auch. Es gibt nur einen Ausweg, und das ist der nach oben. Wir sind alle auf der Flucht vor Gott. Aber es gibt eine einzige Flucht vor Gott, die Erfolg hat. Das ist die Zuflucht zu ihm. Die einzige Flucht vor Gott ist die Zuflucht zu ihm, das ist auch so ein Geheimnis. So ein biologisch wunderbares Geheimnis. Das ist das Zweite. Unsere Zuflucht ist Gott selbst. Und wer diese Zuflucht Gott gefunden hat, ist ein glückseliger Mann. Gott ist unsere Zuflucht. Wir dürfen in allen Lagen zu ihm kommen. Und wenn du nichts mehr sagen kannst, als Herr, erbarme dich. Jesus, Jesus, wenn du das eine Wort so tief im Herzen hast, dass du es auch im Zustand der Ohnmacht noch sagst, Jesus, dann ist gut. Meine Freunde, er ist unsere Zuflucht. Und wir dürfen mit allem, mit Freude und Leid zu ihm fliehen. Und er ist einer, der uns immer überbitten und überverstehen schenkt und erhört und mitteilt mehr, als wir brauchen. Das ist also Nummer zwei. Glückselig ist der, der als Zuflucht den lebendigen Gott hat. Jetzt kommt Nummer drei. Ich lese nun etwas Wunderbares in Psalm 65, Vers 4. 65, 4. Die dritte Glückseligkeit, die ich euch nennen möchte. Die lautet: Oh, der Glückseligkeiten dessen, den du erwählst und herzunahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit den Gütern oder den reichen Gütern oder mit den Guten deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Das ist eine Seligpreisung. Die ist groß und gewaltig. Ich will nur auf weniges aufmerksam machen. Glückselig der, der weiß, dass er erwählt ist und dass er herzukommen darf. Jetzt geht mal ab. Ich will euch das klar machen. Die göttlichen, logischen Gesetze sind ja viel größer als die menschlichen. Wenn ein Mensch erwählt ist, so äußert sich das darin, dass er, so wie er ist, mit allem, mit all seinen Sehnsüchten und Hoffnungen und Wünschen und Enttäuschungen und Bitternissen, mit allem, was sein Leben ausmacht, mit der Totalität seines Lebens, mit allem herzunahe zu Gott nahen. Gott ist dem, die ihm nahen. Wie geht's weiter? Ein Belohner oder ein Vergelter. Ja, ein Vergelter oder ein Belohner. Dasselbe ist das gleiche Wort im Hebräischen. Ein Vergelter oder ein Belohner. Das heißt auf Deutsch, es lohnt sich, Gott zu nahen. Wir haben manchen Gang in der Welt gemacht, der sich nicht gelohnt hat. Das ist irgendwo im Schöpfer, tausend Schöpfer geschlossen. Wir wollten einen besuchen, der war nicht daheim. Wir wollten das und jenes. Wir haben, man sagt in meiner Heimat, manchen Witzgastgang gemacht. Aber wenn man Gott naht, dann ist er immer uns ein Belohner. Gott ist derjenige, dem Namen ein Belohner. Glückselig, der hier erwählt und lässt ihn herzunahen. Das Herzunahen ist erstens der Weg zur Erwählungsgewissheit. Wir bekommen die Erwählungsgewissheit in der Welt, schwer bei Gott, indem man ihm naht, indem man zu ihm kommt, einsam, gemeinsam, seinen Namen anruft, in Not und in Dank. Das Nahen zu Gott ist der Weg zur Erwählung. Und zweitens ist das Nahen zu Gott der Beweis der Erwählung. Denn wenn wir nicht erwählt wären, würden wir nicht zu Gott kommen. Wir würden nie sagen, Herr Jesus, ich danke dir. O Vater, ich preise dich. Ich danke dir. Ja, ich war manchmal schon so müde, erschöpft und beten, gerade auch in den letzten Monaten. Sollte nicht mehr beten, meine Gedanken sammeln. Habe ich nur gesagt, o Gott und Vater, Jesus, mein Heiland. Amen. So wie die kleinen Kinder zuerst beten lernen. Aber lieber Vater, Amen. Ja. Ist hier auch so in der Zeit, dass sind oft die Gebete in solchen Familien. Wenn die kleinen Kinder auch beten, die wollen auch beten. Und das wird richtig gebeten. Aber lieber Vater, Amen. Ja, finde ich schon. Ja. Die Erwählung ist eine Wille der Glückseligkeit. Erwählt sein heißt von Gott herausgesucht sein. Gott wählt natürlich nur die allervollkommensten und strahlendsten und intelligentesten und fehlerlosesten Menschen aus, nicht wahr? Nicht wahr? Wenn er das machen würde, wäre von uns, wisst ihr, wie viel er lebt? Keiner! Auch nicht einer! Und ich am allerwenigsten. Was nichts ist, das, was Gott erwähnt, das Unwesen, das Geringe, das Törichte und so weiter, die Bankrotten, die Verlorenen, die Ausweglosen, die sind erwähnt. Die sind erwähnt. Der Mensch wählt das Beste heraus. Aber Gott, der wählt die Schlechtesten heraus. Unter allen Völkern hat er das schlechteste Volk herausgewählt. Wisst ihr, welches das ist? Das ist Israel. Das steht hier so hin. Wir haben eine ganz falsche Auffassung über Israel. Gott sagt, du hast mehr als doppelt so viel wie Sodom und Gomorra gesündigt. Sodom und Gomorra haben nicht halb so viel gesündigt wie du. Du Hure. Du Abgefallene, du Abtrünnige, du sagst, du redest Gott Israel an. Und Israel ist heute noch, obwohl es der Augapfel Gottes ist, ist Israel heute noch in dem Zustand der Gottfeindschaft. Sie haben heute noch ihre Frauenbataillone mit ihren Flinten und mit ihren Maschinengewehren und so weiter. Und das ist in dem Wort Gottes, wird das mit dem Tode bestraft, wenn eine Frau Männerkleidung trägt. Israel ist noch nicht errettet. Israel ist nach außen hin von Gott an die Hand genommen und hat Wunder erlebt, in 5 Tagen einen Krieg zu gewinnen über eine 20-fache Überlegenheit. Das hat ja die Hitler nicht fertig gebracht, aber Israel hat fertig gebracht. Ja, meine Freunde, noch einmal. Erwählt sein heißt, ich bin in mir ein Null. Das steht nämlich da im Urtext, was nichts ist, was null ist. Wir sagen eine Miete, was nichts ist. Das hat Gott erwähnt. Aber Herr, du siehst, ich bin auch so eine Null. Ich bin ein Versager aus der ganzen Welt. Dass wir das erkennen und ihm sagen. Und so in diesem Erkenntnis, im Nahen zu ihm kommen, dann ist man erwählt. Und dann ist man ein glückseliger Mensch. Gott hat dich erwählt für sich und seine Herrlichkeit. Sag das einmal einem Menschen. Der hält euch für verrückt. Erstens einmal sagt er, gibt es da kein Gott. Und zweitens einmal, wir konnten das wissen, ob Gott einen erwählt hat und so weiter. Das weiß die Welt nicht. Aber wir sollten das wissen, was wir erwählt sind. Das ist die dritte Glückseligkeit. Glückselig, wen du erwählst. Jetzt geht es weiter. Die vierte. Ja, die finden wir in Psalm 84, Vers 4. Die vierte Glückseligkeit. 84, 4. Oh, nehmt auch die mit nach Hause in eure Herzen, meine lieben Freunde. Glückselig, die da wohnen in deinem Hause. Ununterbrochen werden sie dich loben. Schera oder Schera. Das ist dein Wort. Das steht im Psalm 84, Vers 4. Glückselig oder genauer ohne Glückseligkeiten derer, die da wohnen in deinem Hause. Es ist ein Unterschied, ob ich in einem Hause, ob ich ein Haus von außen sehe, oder ob ich in ein Haus mal hineingehe oder durchgehe, oder ob ich in einem Haus wohne. Großer Unterschied. Und wir dürfen wohnen im Haus Gottes immer da. Ich werde wohnen in deinem Haus immer da. Und dann ist du ein glückseliger Mensch. Aber das ist nicht langweilig. Das Kennzeichen derer, die im Hause Gottes wohnen, besteht darin, und das müssen wir jetzt schon lernen, darin dürfen wir es jetzt schon üben, ununterbrochen werden sie dich loben. Das ist nicht langweilig, das ist kein Geschwätz, das ist keine Litanei. Das wir sagen, so ist es, so ist es, so ist das nicht, sondern unser ganzes Leben strömt Dank und Lob aus. Unser ganzes Leben fließt über von Hingabe, von Lob und Segnung und Preis. Stets werden sie dich loben. Stets. Das Wort heißt immer da oder ununterbrochen oder fortwährend oder ohne Unterlass. Sodass unser ganzes Leben wie eine leuchtende Lob- und Dankfackel zu ihm aufglüht. Das war wunderbar. Und auch hier ist das der Fall, was ich vorhin sagte. Wer im Hause Gottes wohnt, lernt loben und danken. Alle Zeit. Für alles. Auch wenn es auch nicht mehr geht. Auch wenn es auch verdreht ist und bereitet fürchterliche Schmerzen. Auch dann loben. Wenn man das angefangen hat zu lernen. Ich sage ganz bescheiden angefangen hat zu lernen. Das strahlen himmlische Kräfte in unser Leben. Um für Gottes zu sein, kleines, wieder alles in Ordnung zu bringen. Das kann Gott. Gott kann Heilungswunder tun, aber er kann noch viel größere Wunder tun als Heilungswunder. Er kann Wunder tun, dass man in seiner Not, in seiner Angst, in seinen Krankheitstagen, in seinen Familienkatastrophen, in seinen körperlichen Nöten, dass man da lobt und dankt. Indem man in den Nöten drinsteckt. Das eine ist, dass die Nöte weggenommen werden im Augenblick. Das ist ein Wunder. Das habe ich zwar erlebt, an mir und an Hunderten von Menschen. Aber jetzt erlebe ich, dass Gott mir sagt, halt, mein Lieber, halt, geh mal den tiefen Weg der Schmerzen wie die anderen. Geh mal den tiefen Weg. Hat Gott dir jetzt Ohr gesagt, sagst, ja, Vater, aber du musst dir die Gnade geben. Ja. Stets werden sie dich loben. Ich sage, wenn man bei Gott lobt, bei Gott wohnt, dann lobt man ihn. Und wenn man anfängt, Gott zu loben, dann wohnt man bei ihm. Das ist köstlich, das gilt zunächst einmal für dich und für mich. Dann gilt das für die Gemeinde. Dann gilt das für Israel. Und zunächst gilt das für alle Wesen und Welten. Denn ihn wird einmal alles loben. Alle Nationen, die du geschaffen hast, werden dich loben, steht geschrieben. Einem anderen Fallwort. Und das ist das Geheimnis. Der Fisch fühlt sich wohl im Wasser und der Vogel in der Luft. Und der Mensch ist nur glücklich und fühlt sich allein wohl im Lobe seines Gottes. Nimm das mal weg. Wenn du nicht im Lob und Dank gegen Gott stehst, ob du Schmerz hast oder nicht, ob du reich bist oder arm, ob du Schwierigkeiten hast oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber dass du im Lob und Dank deines Gottes stehst, dann bist du in dem Element, das dich glückselig macht und das Gott erfreut und das der ganzen Welt, dem ganzen Kosmos, der zuschaut, ein Zeugnis ist. Und so wir das lernen. Das ist Gottes Wille gegen euch, dass wir Dank sagen, loben und preisen, alle Zeit für alles. Für alles. Für alles. Meine Freunde, das ist ein Geheimnis. Oh, wenn wir das Geheimnis lernen würden. Ich lese es jetzt nochmal vor. Glückselig, die da wohnen in deinem Hause und unterbrochen werden sich, die dich loben. Ja! wenn in der Schrift irgendeine Situation geschildert wird, eine Lage eines Menschen oder eines Volkes oder eines Engels oder irgendeines Wesens, die hoffnungslos ist, die deprimierend ist, wo man gar keinen Ausweg sieht, da steht oft das Wort Seela. Und dieses Wort Seela, früher hat man gemeint, das wäre eine Bezeichnung für die Musik, da müsste jetzt die Musik einfallen. Denn diese Lieder wurden ja im Tempel bei den Gottesdiensten gesungen, bei Israel. Und dann hat es die Musik. Aber das Wort Seela heißt Seela. Und hinauf. Hinab unter meine Flügel. Mit allem, was mich abhält von der Belohnung Gottes. Mit allem, was mich abhält von der totalen Hingabe an den Herrn. Hinab unter die Füße. In Gottem wird Gott den Fahrrad unter eure Füße zerbrechen. Bitte. Unter eure Füße. Nicht nur deine Füße. Unter eure Füße. Steht in Römer 16, 20. Den Satan unter eure Füße zerbrechen. Das ist die erste Bedeutung von Seela, hinab. Und die zweite Bedeutung, die heißt hinaus. Hebt die Herzen empor, Fürst und Hörer, die Herzen hinaus, empor, zu Gott. Das ist die vierte Dienstfähigkeit. Wir wohnen im Raum zu Gottes und dürfen ununterbrochen ihn loben, allezeit für alles. Und das ist Glückseligkeit. Und es ist ein Jammer, meine Brüder und Schwestern, dass wir von dieser Glückseligkeit erstens so wenig haben für uns persönlich und zweitens sie so wenig anderen vermitteln können. Denn dazu wissen wir ja, dass man irgendeinem Menschen, einer, sagt, du hör mal, du bist so bedrückt, was ist denn los mit dir? Wenn ich allein, und ja manchmal vor, Abteil sitze oder in der Straßenbahn, und da kommt ein Schaffner rein und macht ein missmutiges Gesicht. Da sagen Sie mal, Herr Schaffner, Sie waren so ein bedrücktes Gesicht. Haben Sie eine Not? Meistens sind die Leute, die gehen auf und sagen, ach, Sie sind der erste Mensch, der mich danach fragt. Und der längste ist der erste Mensch heute, der mich danach fragt. Ja, meine Frau ist krank und wir haben drei kleine Kinder und ich muss jetzt im Dienst sein und kann meinen Dienst absagen. Und die Nachbarin gekommen, obwohl sie nicht gekommen, ich bin in großer Not und Sorge. Ja. Da sind die Leute so dankbar, dass es Menschen gibt, die teilnehmen an ihrer Not. Was ist das doch schön? Das größte Glück des Menschen besteht darin, was ich hier sage, ist ein Wort und Böse, dass wir zu einem anderen geführt werden, der uns braucht, der uns nötig hat. Was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Wort? Viele Menschen sind unglücklich, weil es ihnen so gut geht. Der erste Amerikaner, den ich am Gesprächsstuhl sah, der stieg durch ein Fenster in die Wohnung eines Arztes. Ich war dort bei diesem Arzt und war sein Dolmetscher, sein Englischlehrer. Und da stieg der da herein. Das Fenster. Und da haben wir uns gedacht, aber hey, komm an, bitte, bitte, komm, nehmen Sie Platz und haben uns dann wirklich unterhalten. Und da frug ich ihn, was er von Beruf ist, sagte er, ich hab ein schweres Weh. Sag ich, warum denn? Was sind Sie denn von Beruf? Sag ich, studiere. Sag ich, was studieren Sie denn? Ach, sagt er, was man da ein Schild. Ja, und können Sie denn das? Mein Vater hat 10 Kinos. 10 Kinos. Und Theater. Und gibt mir jeden Monat einen Wechsel von so und so viel $1,000. Und ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Sagt er. Und deshalb hat er so ein schweres Leben. Sagt er, warum bin ich denn nicht Offizier geworden? Sagt er, nein, oh, das will ich nicht. Ich will nicht die anderen kommandieren. Das liegt mir nicht. Ich will nicht der Soldat sein. Ich will längst Offizier sein. Ich will das nicht. So vorne nach ihm, Leute. Ja, ein junger Kerl von 23, 24 Jahren. Bin hübscher Mensch, intelligenter Mensch, feiner Kerl. Der leidet, weil es uns zu gut geht. Wenn ich das nicht erlebt hätte, würde das gar nicht so möglich haben. Meine Freunde, das war ein unglücklicher Kerl. Ich habe ihm das Evangelium gesagt, aber das ist abgebreitet wie Wasser für den Geschieder einer Gans. Meine Freunde, glückselig sind die, die wohnen im Hause Gottes und die ununterbrochen loben. Das Lob ist der Weg zum Wohnen im Hause Gottes. Und das Lob ist gleichzeitig der Beweis, dass man im Hause Gottes wohnt. Das ist das große Gesetz, das ich versuche seit Jahren meinen Hörern in den Bibelkursen klar zu machen. Das Gesetz der Rückzüglichkeit. Der Rückzüglichkeit. Ja, das gilt für alle göttlichen Wahrheiten. Das gilt für Gott und seine Beschützer. Und seitdem ihr das klar ist, soll ich mir die Welt erklären. Bei allem Leide ist er meine große, wunderbare Freude. So, jetzt muss ich aber weitergehen. Ich sage jetzt etwas Nummer 5 aus Psalm 84, Vers 5. Psalm 84, Vers 5. Da heißt es, glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Wo ist denn deine Stärke? Hier wird voll Verstand, starke Muskeln, schützen Körper und so weiter. Wir sind alle groß, alle miteinander. Wenn er genau hinguckt. Wir sind alle mehr oder weniger repariert und sind mehr oder weniger Sterbende. In Frankfurt hat ein Freund von mir eine Hilfsschullaufe von 30 schwachen Schülern. Und da war einer, dessen Vater hatte eine Fahrradreparaturstätte. Da kamen die Leute mit einem kaputten Schlauch und so weiter. Und da hat der Fuß dazu geguckt. Aber das war eine Fahrradreparaturstätte. Und nun haben sie im Religionsunterricht bei meinen Freunden die drei Artikel gelernt. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat von allen Kreaturen. Heißt bei euch auch so, Katechismus. Bei uns heißt es, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat von allen Kreaturen, der Leib und Seele gegeben hat, von allen Kreaturen. Und da hat er dann was aussagen müssen in der Religionsstunde. Und da hat er gesagt, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat von allen Reparaturen. Und Kreatur, das war noch beim, das war nicht gut, aber Reparatur, das hat er gewusst. Und der Fahrradreparatur, ja. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat von allen Reparaturen. Kann ich jetzt auch sagen, ja. 2 Stunden bin ich repariert worden. Ach nicht. So. Das ist also das wunderbare Nummer 5, unsere Stärke ist nicht null. Wer noch in sich Stärke sucht, ist ein verlorener Mann oder eine verlorene Frau. Unsere Stärke ist die Liebe. Die Liebe ist Gott. Und deshalb öffnen wir uns und lassen seine Stärke, seine Kraft in unsere Ohnmacht hineinfließen. Und das tut er gerne. Das tut er gerne. Er ist unsere Stärke und unsere Stärke ist in ihm. Und das Fach ist ein glückseliger Mensch. Unsere Stärke ist in Gott. Glückselig! Er, dessen Stärke in dir ist. Und deren Herzen gebahnte Wege sind ein gebahnter Weg, das Weg, den man immer wieder geht. Der gebahnte, so gar kein Weg, ja, eine Wiese mein Weg, und da geht einer und dann geht noch. 10, 20, 50, 100, 1000 und dann ist ein Weg entstanden. Ein gebahnter Weg. Und so ist es in unserem Herzen. Das sind gebahnte Wege. Wir loben, wir danken, wir lesen unsere Bibel, wir bezeugen den Herrn. Und das gibt dann gebahnte Wege in unserem Herzen. Und die anderen sind Murren und Gelagen und sind voller Begierden, voll Bosheit und Schlechtigkeit, voll Mammonsdienst und Fleischeslust und so weiter. Ach. Das sind keine gebahnten Wege. Aber in unserem Herzen, wo der Heilige Geist ist das Wort und das Wort der, das sind gebahnte Wege. Glückselig, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Das war Nummer 5 jetzt und Nummer 6. Das ist interessant. 94,12. Psalm 94,12. Glückselig der Mensch. Jetzt gedacht. Den du züchtigst. Was? Glückselig der Mensch, den du züchtigst. aus deinem Gedächtnis. Meine Freunde, Züchtigung, wenn sie da ist, ist sehr unangenehm. Aber hinterher, ich wüsste von dem, was in den letzten 3 Monaten gelitten habe, oft nahe dem Tod, ich habe geschrien, oh Gott, dass ich sterben, ich kann nicht mehr, nimm mich doch weg, nimm mich doch zu dir, Vater, nimm mich doch zu dir. Ja, ich habe einmal ein ganz böses Gebet gebetet und hab dann tief Buße getan. Ich habe gebetet, oh Gott, ich danke dir, dass du die Liebe bist. Ich danke dir. Und das alles, was du tust, und das alles, was herauskommt aus deinem ganzen Leben und allem, dass das nur Liebe ist. Du bist nur Liebe. Ich danke dir dafür. Ich danke dir aber auch, dass ich nicht Gott bin. Denn wenn ich Gott wäre, ich würde kein Menschen und kein Tier so leiden lassen, wie du mich jetzt leiden lässt. So habe ich gebetet. Und dann bin ich zu Tode erschrocken. Ich habe gesagt, oh Vater, das ist ja eine Lästerung. Vergib dir. Ich habe nicht gewusst, was ich sage. Vergib dir. Ja, aber solche Dinge, die muss man erleben. Und dann wirken sie eine Frucht der Gerechtigkeit. Ich möchte heute nichts wissen von dem, was ich gelitten habe, obwohl es manchmal fürchterlich war, unglaublich. Ja, ich danke Gott dafür und bereitwillig und bin so, wie ich vor euch stehe. So, wie ich vor euch stehe. Der noch längst nicht ganz in Ordnung ist, mein rechtes Auge, das will noch nicht. Ja, ich habe mir extra so eine Brille bauen lassen, dass da kein Licht von außen reinfällt, weil ich dann, wenn ich in 2 Augen gucke, wenn ich so gucke, das schwimmt alles durcheinander und gleichzeitig ist diese Gesichtshilfe von einem großen Schmerz erfasst. Die sagt, ich schnell wieder meine Brille aufsetzen. So. Ja. Und gleich noch nicht ganz repariert gehen. Dann bin ich mir ja alle seine Züchtigung. Denn Gott hat mich gezüchtigt. Ja. Gott hat mich gezüchtigt. Ich habe nicht die großen, schlimmen Sünden gelegt und doch im tiefsten Grunde meines Herzens, da hat er mir Dinge aufgedeckt, von denen ich gar nicht wusste, dass die in mir stecken, dass die noch in mir sind. Ich danke Gott. Meine lieben Brüder und Schwestern, fangt einmal an, für eure Züchtigungen zu danken. Und ihr werdet sehen, wie reich und wie glückselig ihr werdet. Glaubt, weil es hier steht in diesem Buch. Und glaubt, weil ich hier stehe und euch das bezeuge. Als einer, der nicht vom grünen Tisch redet, sondern als einer, der in seinem Leben viel Leid und Not und Herzweh erlitten hat. Und Demütigungen. Aber noch viel, viel mehr ist Seligkeiten und Freuden und Frieden im heiligen Geist. Die sind viel mehr, viel größer, viel gewaltiger als diese bisschen Leiden und Demütigungen und Schmerzen, die ich erlitten habe. Das ist ja ein Dank dagegen. Und dann sind wir glückselige Menschen, deren Glückseligkeit hinausstrahlt in die Himmel. Da kann man es gar nicht lassen, zu loben und zu danken. Als ich selbst fast geschlafen, die einst der Krankheit bei mir. Ich habe heute Nacht wieder 3 Gedichte geschrieben. Ja. Jetzt habe ich 4.470 Gedichte geschrieben. Ich muss doch mal aufhören. Das ist ja so viel. So viel ist das ja. Aber ich kann ja nicht anders. Mein Herz lobt und dankt und fließt über vor Freude. Hat mir einer zu mir gesagt, warum schreibst du so viele Gedichte? Sag ich, warum? Warum ich Gedichte schreibe? Bücher sagen. Weil das Vöglein durch. Weil die Blume blüht, weil die Wolken wandern, weil die Sonne ihr Gold ergießt, weil die Brünnlein rauschen, weil die Menschen atmen, weil Gott liebt und ist, deshalb schreibe ich meine Lieder. Ja. Ich brauche ja kein Mensch zu lesen, brauche auch keiner zu sehen, aber die sind ja ein Zeugnis für Gott, für den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, die sind ein Zeugnis für die Engel und sind ein Zeugnis für die Dämonen. Wenn kein Mensch sie liest und kein Mensch sie druckt und kein Mensch dadurch erfüllt wird, kein Mensch. Aber die unsichtbare Welt wird von jedem Zeugnis, von jedem Bekenntnis tief ergriffen, tief bewegt. Und da dürfen die Verlorenen sagen, wir haben ein Gerücht gehört, ein Gerücht, irgendetwas. Und das ist jedes Zeugnis, das wir sprechen, jedes Gebet, das wir beten. Jedes Lied, das sie schreiben, das ist ein Zeugnis für die unsichtbare Welt. Das hat mir Gott gezeigt. Ja. weil Lieben, das sind Dinge, schaut jeder, jeder einen Weg. Wenn du schweigst und liegst, wenn dich das zu ärgern, dich zu ärgern und zu schelten, wenn du da freundlich bist und segnest, den, der dir wehe tut. Wir werden dein Leben eine Christseligkeit hineingelegt, so groß und so beglückend, wie du es dir für möglich gehalten hättest. Ich sage das aus Erfahrung, ich sage das aus dem Wort Gottes. Jawohl. Meine Freunde, glückselig, wen du züchtigst. Glückselig. Vielleicht mal nur weit gehen. Da ist eine Menge Glas und da ist eine Menge Glas. Und aus dem einen Glas wird dann eingeschmolzen, da werden Bierflaschen gemacht. Und aus dem anderen halben Glas werden Kristallgefäße gemacht. Welches Glas muss mehr leiden? Welches Glas wird in größere Hitze versetzt? Welches Glas wird unter stärkeren Druck gestellt? An welchem Glas wird viel mehr dann gearbeitet, gedrückt und poliert und so weiter? An dem Bierflaschenglas oder an dem Kristallglas? Wenn das Kristallglas sprechen könnte, wir sagen, au, was war die Hilfe, ich gehe zu dem, ich gehe kaputt, ich kann es wieder aushalten. Oh, was ein Druck, ach, was ein gewaltiger Druck. Aber das Glas der Bierflasche, da darf ruhig mal eine Luftblase drin sein oder ein SiO2, Siliziumdioxid, das ist ja das Grundbestandteil, der Grundbestandteil der Glas, das darf ruhig mal eine Verunreinigung drin sein. In der Bierflasche regulierte Dunkel ist ja zurückgeschmissen. Aber ein Kristallgefäß, zu schmutzig zu zierte, das ist zu hören, eine Bierflasche oder ein Kristallgefäß. Wenn du Kristallgefäß werden willst, dann musst du mehr leiden, viel mehr leiden. Dann musst du viel mehr gezüchtigt werden. Dann musst du unter viel größere Hilfe gerade gestellt werden, unter viel größeren Druck kommen. Und deshalb all deine Nöte in der Familie, in der Kindererziehung, deine Beruf, mit deinem Charakter, mit deiner Naturanlage, mit deiner Erbmaße, hat jeder Mensch kommt. Jeder, du und ich auch. Jeder, der eine Sohn, der andere Sohn. Jeder, von uns ist einer so ein armseliger Druck für den anderen. Und von uns ist jeder erfüllt für die Herrlichkeit Gottes. Und von uns kann jeder diese Glückseligkeit im Herzen tragen. Aber es gibt am Ende zu kommen. Ich habe gesagt, nur sechs glückselig, wen du züchtigst. Jetzt habe ich noch zwei Punkte, 7 und 8. Und möchte bitten, macht euer Herzen Bäume auf und nehmt das mit. Ich lese Psalm 119, Vers 1. Psalm 119, Vers 1. Da heißt es, glückselig, die im Wege, nicht auf dem Wege, sondern im Wege. Die Deutschen jetzt, die sagen, ein Kind ist auf der Straße. Die Franzosen, die sagen, das Kind ist die Dollarin. Die Italiener sagen, Nellerstrahler. Und der Engländer der sagt, Kind ist drin. In der Straße. Also die Straße ist als Holding gedacht, im Rechten ist die Häuser Kind. Und nun heißt die Seele, die im Wege. Im Wege, wer ist denn der Weg? Bitte? Der Herr, ich bin der Weg, die Wahrheit des Lebens. Und ich will sie in die Wege, in ihn, dem Herrn Jesus, in den du hineingegangen bist, in unsere Vergangenheit sehen, was uns so gut gegeben hat, in der Leib und Seele und ganz Familien und Kindererziehung und Geschäfte und Charakteranlage und Erdmasse und so weiter. All das, womit wir so rumfallen und unter denen wir manchmal hier so grundlegend an Schwächen und Verzweiflung. Wir beten ihn jeden Tag und jede Stunde immer wieder. Wir sind in ihm. Und sind in ihm glückselig. Glückselig, die im Wege untadelig sind. Wenn wir nämlich in Christus sind, sind wir untadelig. Dafür bist du zu tadeln. Aber wenn wir ohne und außer Christus sind, dann stehen wir unter dem Tadelwurf, unter dem Tadel der Engel und Dämonen. unter den Tadel unseres eigenen Gewissens, unter den Tadel unserer Frau oder unseres Mannes oder unserer Oma oder Schwiegermutter oder unserer Kinder oder unserer Enkel. Aber wenn wir im Wege sind, im Wege, in Christus, da sind wir untadelig. Das heißt nicht, dass sind wir fehlerfrei, aber dann trifft uns kein Tadel. Da trifft uns kein Tadel. Und der Geier pflegt zu sagen, wenn ihn jemand angriffen hat, den Vorwürfe gemacht, sagt er, du kannst reden, was du willst. Ich bin noch viel schlechter als du weißt. Ja, dabei hat er nichts angestellt. Aber trotzdem, du ein Dusch. Ja, da haben wir mal ein paar Kumpel, also ein paar Bergarbeiter. Und die kannten ihn, zwei davon, waren seine Schulkameraden. Sagten, betrachten wir euch mal. Der Mann stimmt sich schön auf die Kante und fröhlich die Welt an. Und der hat in der ersten Sache mal ein Drittel gestohlen. Niemand hat ein Drittel gestohlen. Mit ihm. Und andauernd hat er das gemacht. Und er wieder im Busch stand dabei. Und hat diesen Kopf gelegt und sagte dann, wenn du es wüsstest, was Jesus von mir weiß, das ist Gott. Jesus, der kennt dich viel besser und weiß, dass in mir ist wie viel Gutes? Wie viel Gutes ist in mir? Wie viel Gutes ist in dir? Ja? Gut, Jesus, nun. Ja, wir auch. Und bei Paulus auch, in mir und meine Seite ist nicht Gutes. In der Fleisch ist nichts so. Oder darf dein Fleisch was? Darf dein Fleisch was? Darf nichts? So werden sie meinen. Meine Freunde, glückselig die, die im Wege untadelig sind. Die wandeln im Gesetz des Herrn. Du bist untadelig im Wege und er ist der Weg. Ich bin der Weg. Und wenn du in dem bist, in diesem lebendigen Weg, der neue und lebendige Weg, bist du untadelig und bist ein glückseliger Mensch. Das ist ein wunderbares Wort. So nehme ich das mit. Glückselig, die im Wege untadelig sind. Und nun kommt, mehr will ich nicht sagen, sonst würde ich gar nicht aufhören können. Ich gebe euch noch einen letzten Punkt. Das ist der zweite Vers. Des 119. Psalms. Das ist mein achtes Zeugnis heute Abend. Vers 2. Glückselig, die seine Zeugnisse, das ist eben das ganze Wort Gottes, das sind lauter Zeugnisse, die Gott bezeugt, bewahren. Oder die seine Zeugnisse festhalten. Oder die seine Zeugnisse auskundschaften. Oder die seine Zeugnisse wissen wollen, oder die seine Zeugnisse nachspüren, so wie ein Hund nach einem Wind spürt. Ja, oder wie ein Zuchthausdirektor seine Befangenen feststellt, dass ihn keiner durchfällt. So sollen wir seine Zeugnisse festhalten, nachspüren, ich nenne es jetzt mal von hinten, wissen wollen, auskundschaften, bewahren. Und seine Zeugnisse, das ist einfach, was er gesagt hat. Was er gesagt hat, ist ewig wahr. Und was die Welt sagt, das ist zu 90% verlogene Propaganda und Lüge und Reklame. Ja. Weiter, noch weiter. Noch weiter. Ja. Ja. Das Blut Jesu Christi wisch uns weiser als Schnee. Da können wir die Waschmittelfallerin nicht mehr. Denn die können uns nicht von unserer Sünde waschen. Ich bin manchmal dann unten in der Waschküche, wenn da Langstein bei der Höhe und hab da mal was runtergebracht. Und da dachte ich, ihr wascht da? Ja, wir haben die Waschmaschine laufen, also die große elektrische Waschmaschine. Da, ein Augenblick, könnt ihr noch was reintun von mir? Ja, und der Adolf gibt's nur her. Da ist da. Ich Gib uns mein Herz, tu uns auch dazu. Wenn ich das dauere, ich hole es zu. Haben Sie gelacht? Meine Freunde, glückselig ist deine Zeugnis bewahren. Dem Gesetz, dem Zeugnissen Gottes nachspüren. Daran denken, sie erwägen, sie überlegen, sie im Herzen bewegen. Wer in seinem Herzen das Wort Gottes bewegt? In das Herz kann die Sünde nicht hinein. Wer in seinem Herzen die Sünde festhält, in das Herz kann das Wort Gottes nicht hinein. Denn das Wort Gottes und die Sünde, die schließen sich aus. Schließen sich aus. Die Feuer und Wasser. Und das ist die letzte Seligsprechung, die ich euch sagen wollte, von dem 25. Psalter. Glückselig ist sein Wort, seine Zeugnisse, seine Verheißung, seine Versprechung, seine Eide, seine Zusagen, die sie bewahren. Darauf kommt an. Gott hat gesagt, und darauf war mein Herz, ist froh und unversagt und lässt sich gar nicht trauen. Das ist das Geheimnis eines glückseligen Lebens. Ich habe uns jetzt 8 Glückseligkeiten gesagt. Gott schenke uns, dass wir einige von ihnen festhalten, bewahren, darüber nachdenken. Und wenn ihr in eurem Bibellesen bei Luther kommt, wohl dem. Das heißt aber im griechischen Hebräischen, glückselig. Dann sagt ihr, Herr, du weißt, was ich von Natur aus für eine Trauerfunktion bin. Für ein missmutiger, finster Mensch. Gib mir etwas, nein, gib mir so viel du kannst von deinen Glückseligkeiten, mein Herzensleben hinein. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erfahren dürftet. Ich bin auch dabei, es zu lernen. Wir haben einen glückseligen Gott. Und wer mit diesem Gott Kontakt hat, in Lebensverbindung steht durch Jesus Christus in den Heiligen Geist und die Bibel, der wird ein glückseliger Mensch. Oh, der Glückseligkeiten wäre, die völlig auf ihn vertrauen. Halleluja! Amen.